Next Concert, die Zukunft in klassischer Musik.
Heute zu Gast im Podcast. Ihr tragt die Idee von Next Concert genau in eurem Namen, nämlich das Vision String Quartet. Ihr habt nach einer schöpferischen Pause wieder was total Visionäres aufgenommen. Und wir sind hier am Lietzensee in Berlin, mitten in der Natur. Und In the Fields ist auch der Titel eurer Aufnahme. Ihr habt aber nicht Field Recordings gemacht, ihr habt nicht Geräusche aufgenommen, aber ihr seid so à la Béla Bartók rausgegangen und habt gesagt, was ist eigentlich Musik jetzt? Was wollen wir jetzt machen mit Musik und wie könnte das klingen? Und ein wunderschönes Albumkonzept daraus gemacht. Herzlich willkommen, Leonard Dieselhorst und Daniel Stoll vom Vision String Quartet.
Wir sehen alle gleich aus.
Sorry.
Auch können wir drin lassen, das finde ich witzig.
Also, Leonard und Sander. Gut, also Leonard Dieselhorst und Sander Stewart sind hier. Erzählt mir mal, also vielleicht machen wir den Doppelschlag. Erstmal Vision String, diese große Idee, die hinter eurem Streichquartett steht und wie sich das jetzt in dem aktuellen Album manifestiert.
Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit. Also das Vision String Quartett existiert ja jetzt schon seit einigen Jahren. Ich glaube, 14 Jahre, ja.
In einem Sinne, ja.
14 Jahre. Und wir hatten schon immer seit Anbeginn, also seit 2012, eben diese Vision, die Idee, was anders zu machen in der klassischen Musik. Also wir sind alle klassisch ausgebildete Musiker, aber haben eigentlich von der Idee, was Eigenes zu schreiben, begonnen, dieses Ensemble zu gründen und haben erstmal so ein bisschen mit Jazz-Standards rumprobiert und dann so geguckt, was man alles auf einem Streichinstrument noch für Sounds erzeugen kann. Und das ist dann so eine lange Reise bis heute. Wir versuchen immer noch viele neue Sachen aus. Auf einer Bratsche kann man auch zum Beispiel ganz gut klopfen oder auf dem Cello auch.
Das Einzige, was geht auf einer Bratsche eigentlich.
Das klingt auch immer ganz gut, ja. Ohne den Bogen. Also wir suchen nach Sounds ständig und nach neuen Klängen, was man mit diesen Instrumenten alles machen kann. Und eben nicht nur die reine Klassik.
Und jetzt zu Bartók. Bartók war der große Forscher, der über Lande gezogen ist, der hat wirklich Field Recordings gemacht mit einem Grammophon. Damals noch ist er in die entferntesten Winkel Ungarns, Transsilvaniens gegangen und hat Chöre aufgenommen und Tanzgruppen und ja, Straßenmusiker, würde man heute sagen. Das habt ihr nicht gemacht, aber in dieser Richtung habt ihr gedacht.
Teilweise. Witzigerweise gibt es sogar einen Song auf dem Album, Kopanica heißt der. Das ist ein bulgarischer Volkstanz oder Volkssong. Und den hat Florian tatsächlich auf einer Reise in Bulgarien mal aufgenommen. Also mit einem Straßenmusiker, oder beziehungsweise hat den Straßenmusiker mit dem Handy aufgenommen und hat das dann transkribiert für Quartett. Also dieser eine Song ist tatsächlich die Uridee vom Transkribieren einer Aufnahme.
Das war ein Dudelsackspieler, glaube ich, ne?
Ich glaube,
auf einem Marktplatz irgendwo in Bulgarien, ja.
Und das ist, ich meine, das andere lässt sich natürlich nicht so eins zu eins übersetzen, aber wir haben uns ja, wie Leo schon sagt, mit dieser Idee gegründet, einfach auch das Streichquartett als solches zu etablieren, nicht nur als klassisches Quartett, sondern einfach als Combo, als sehr, sehr interessantes, sehr destilliertes Ensemble, was im Prinzip alles spielen kann, aber sehr wenig Mitspieler hat. So, das ist das Spannende daran, dass man dieses Skelett sozusagen an allem, was nötig ist, hat. Also man hat einen Bass, man hat eine Mittelstimme und man hat eine Melodie. Und damit kann man so viel mehr machen, als halt nur die alten Meister immer spielen. Und Bartók ist halt dahingehend so visionär gewesen, weil er halt gesagt hat, es gibt halt nicht nur Mozart und Brahms und das sind natürlich tolle Sachen, aber dieser europäische Gedanke oder auch dieses weltweite, zu sagen, es gibt so viele andere Musikrichtungen, die wir gar nicht kennen. Wir haben zum Beispiel jetzt, um jetzt einen von unseren Kollaborationspartnern zu nennen, Mahan Mirarab, den iranischen Gitarrist, der wohnt in Wien, ein fantastischer Double-Neck-Gitarrist oder unseren doppelhalsigen Freund, wie wir ihn nennen. Und der hat uns dann einfach neue Arten auch zu intonieren gezeigt. Es gibt einfach Zwischentöne, das war bei uns das F, was eigentlich so ein bisschen höher intoniert wird in der iranischen Volksmusik oder generell in der iranischen Musik. Und das kennt man einfach gar nicht. Und das mussten wir dann richtig einstudieren, dass wir praktisch für uns ein schiefes F sozusagen intonieren. Also das ist ein Millimeter höher als unser normales F auf dem Griffbrett. Und das sind so, da merkt man dann plötzlich, oh, man ist so wahnsinnig begrenzt in seiner Vorstellung von Musik. Dabei ist das jetzt auch gar nicht so weit weg, diese Musik. Und wir hören es auch sehr oft im Radio. Also allein wenn man in einem Restaurant ist, in einem persischen Restaurant oder reicht auch eine Dönerbude hier um die Ecke, da hört man plötzlich einfach Melodien, die man zwar irgendwie schon hört, aber die überhaupt nicht in seiner Musik verarbeitet hat. Und wir fanden es sehr spannend, da mal reinzugehen und zu sagen, wir möchten alles mal ausprobiert haben. Und das war, finde ich, eine sinnvolle Weiterentwicklung des Gedankens, dass man diesen klassischen Rahmen einfach erweitert. Es ist nicht, wir verlassen die Klassik nicht, wir wollen auch nicht das Rad neu erfinden, sondern wir wollen eigentlich einfach nur noch mehr Sachen integrieren und sehen das auch gerade heutzutage natürlich als besonders wichtigen Schritt, dass man sieht, wo wir eigentlich stehen. Das ist nämlich nicht nur alles der nationale Rahmen, sondern es gibt auch hier in Deutschland einfach unfassbar viele Einflüsse, die man einfach auch mal zu Papier bringen sollte und in die westliche Musik mit integrieren sollte.
Diese Gedanken sind ganz spannend und es gibt ganz viele Ensembles, die in dieser Richtung arbeiten und denken, aber die alle irgendwie für sich sind. Ist ein Gedanke der Zukunft, dass man ein Netzwerk schafft, auch für diese Musik, die eigentlich noch gar nicht da ist oder die schon da ist, aber die nicht als Klassik subsumiert wird, und dass man sagt, neue Netzwerke sind wichtig und der Blick über den Tellerrand einfach mal für alle?
Also es ist zu wünschen, ja. Ich denke, wir hoffen das auch, dass wir so durch diese interkulturelle Austausch, den wir ja auch haben, eben mit dem Gitarristen aus Iran, Mahan, und auch mit zum Beispiel dem Pianisten Joel Lutherides aus Stockholm, aus Schweden, hat auch seine eigenen Einflüsse mit auf das Album mitgebracht, auch eigene Songs geschrieben. Und dann der dritte Partner auf dem Album ist ja der Bernhard Schimpelsberger, der lange in Indien sozusagen wie so einem Guru geworden ist und dort Musik eingesaugt hat und die auch mit seinen Einfluss auch mit auf unsere Platte jetzt gebracht hat. Und ich glaube, also wir haben ja eben nicht nur neue Sachen, sondern auch alte Sachen. Also das ist ja so eine sehr bunte Mischung. Es ist auch außer Bartok auch noch Ravel und Dvořák mit drauf. Und genau, ich denke, dass der Gedanke, dass man eben beides gleich auf einer Ebene zeigt und nicht irgendwie so separat, wie das immer noch heutzutage in dem Business präsentiert wird, hier, das ist Jazz, das ist Klassik, sondern wir versuchen das einfach alles irgendwie, es ist ja gleichwertig, und das eben zu verbinden, und das wäre zu wünschen, auch im Live-Business, dass es mehr sich da erweitern, die Säle und die Veranstalter offener sind, und ich glaube, wir sehen uns ein bisschen als Pioniere, und mit diesem Album wollen wir auch so ein bisschen dieses Statement abgeben von interkulturellem Austausch und ja.
Und gleichzeitig erfinden wir es ja auch nicht neu, also genau. Ich glaube, Das bedingt sich dann automatisch, also dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt nur gerade ein Video mit Kian Soltani gesehen, der mit Mahan auch was aufgenommen hat, auch ganz, ganz fantastisch, und gut, auch beides Iraner natürlich, also die kennen sie wahrscheinlich auch schon irgendwie durch andere Netzwerke, aber ich glaube, das wird einfach auch so irgendwann eine Selbstverständlichkeit hoffentlich werden, dadurch, dass wir das auch in Programmen dann zeigen, und jetzt zum Beispiel, wir haben ein Konzert in der Elbphilharmonie, die haben von dem neuen Album gehört, und jetzt haben wir das Programm umgetauscht und laden jetzt auch da wieder einen Kollaborationspartner ein, weil die einfach gesagt haben, oh, das ist spannend, das hatten wir halt noch nicht. Was natürlich erstmal schade ist, weil es wäre so nah und so naheliegend, dass man solche Leute auch einfach einlädt. Aber ich glaube, diese Jazzwelt und die Popwelt und die Klassikwelt sind immer noch sehr voneinander getrennt und sehr eigene Klangräume, und da einfach mal einfach so ein paar Brücken zu bauen, macht super Spaß und alle profitieren davon. Und ich habe auch Zuhörer, gerade wenn man immer bedenkt, dieses Klassik stirbt aus, oder also diese ganzen Ängste, die es gibt, kein junges Publikum, das kann man relativ leicht lösen, indem man einfach sagt, wir renovieren halt auch mal so ein bisschen die Bude und laden einfach mal Leute ein, die halt nicht die Klassikgrößen sind, sondern einfach mal Leute, die man vielleicht aus anderen Kontexten kennt, und verbindet das, weil es ist eine extrem spannende Selbstbefruchtung.
Ja. So. Und ich finde es so spannend, dass ihr nicht nur sagt, ja, wir spielen jetzt mal die andere Musik und lernen dadurch, sondern dass ihr sagt, na, ihr anderen kommt auch mal dazu, wir haben auch unser Kernrepertoire, aber wir wollen wissen, wie klingt denn Ravel, wenn Double Neck dazu kommt? Ja. Wie klingt denn Bartok, wenn man ihn isoliert aus jeglicher Zeit und sagt, wir schauen jetzt alle neu auf diese Noten und was wird daraus?
Genau, ja. Also das ist ja auch eines der interessanten Merkmale dieses Albums, dass wir, also Florian, unser erster Geiger, hat ein paar von diesen Klassikern rekomponiert oder reloaded, wie er es nennt. Der Ravel zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, auch, und der Dvořák, und da hat er eben auch aus den Ideen von Ravel, was ja alles auch eigentlich volksmusikhaft ist, also sehr folky alle, auch Ravel und Dvořák haben ja beide, ich glaube Ravel war von baskischen Volksmusikthemen inspiriert und Dvořák eben aus seiner Heimat in Böhmen, und Florian hat das so ein bisschen erweitert und eben dann ein Instrument mit hinzugefügt und dann noch ein bisschen seine eigenen Ideen dazu gebracht. Und es ist ja auch so ein bisschen so eine ähnliche Arbeit, wie Bartok gemacht hat eben. Also er hat Volksmusik genommen, in dem Fall eben klassische von Dvořák und Ravel, und sie noch erweitert.
Geht eigentlich der Gedanke, dass man jetzt im Freien, im Neuen experimentiert und dadurch im Moment was ganz Neues schafft, geht das ein bisschen verloren, indem man sagt, na, wir müssen trotzdem das Label eines Komponisten draufkleben und wenn es aufgenommen ist, ist es nun mal in Stein gemeißelt?
Naja, ich meine, also ich glaube, wir improvisieren ja jetzt in Konzerten zum Beispiel selten ganz frei. Also wir haben natürlich immer eine Guideline, in der wir einfach immer wieder Variationen reinbringen. So. Und ich glaube, so ein Label wie ein Komponist hilft beidseitig. Einerseits, dass die Leute ungefähr wissen, woran sie sind. Also man hat einen Rahmen, in dem man sich neu entdeckt. Also wenn man sieht Ravel Recompose zum Beispiel, wenn man weiß, das hat jetzt irgendwas mit dieser sehr, sehr impressionistischen Musik zu tun, aber es ist ein neuer Approach. Und gleichzeitig ist es für uns natürlich auch einfacher, dann sozusagen uns darin dann frei zu entwickeln, weil einfach nur jetzt zu sagen, wir improvisieren jetzt irgendwie neue Stücke und machen jeden Tag was Neues. Also die Leute brauchen schon irgendwo ein Geländer, um zu sagen, okay, da halten sie sich jetzt fest und da kann man sich auch selber so ein bisschen dran festhalten. Und ich meine, diese Leute waren ja auch fantastische Musiker und haben ja auch, wie wir ja auch immer wieder versucht, etwas, man kann ja nie was ganz neu entdecken, aber immer aus altem Material frischen Zeitgeist reinzubringen. Und das versuchen wir halt jetzt einfach mit der Musik, dass wir diese alten Meister nehmen und sagen, wie würde man das heute entdecken und wie würde man das heute auch gerne hören. Weil ich glaube, zum Beispiel gerade der Dvořák ist ja so extrem funky geworden. Im Konzert klopfe ich dann, also drumme ich sozusagen noch auf einem alten Koffer von Daniel, der ist dann mikrofoniert, das ist dann noch funky. Also es war wirklich wie eine Band. Und ich bin sicher, dass Dvořák das auch cool gefunden hätte. Also Komponisten sind ja meistens ziemlich avantgardistisch und lieben ja auch neues Zeug. Und ich glaube, auch Bartok hätte das wahrscheinlich total
gerade
gefeiert,
eine
neue Schlagzeugstimme zu hören. Und das finde ich immer so interessant, dass dann auch oft in Interviewfragen dann kommt, aber also darf man das und darf man die alten Meister? Ich glaube, wenn wir in 20 Jahren unseren, weiß ich, Samba oder Copenhagen, irgendeinen Song von uns hören und das hat ein Quintett mit Kontrabass und noch vielleicht noch ein Schlagzeug und noch ein Dudelsack dazu arranged und aufgenommen, ich glaube, das würden wir sehr cool finden. Einfach, es ist natürlich immer eine Wertschätzung der alten Meister und gleichzeitig muss man sagen, ja, ist halt auch ein paar hundert Jahre alt. Wenn man jetzt eine Wohnung vor 100 Jahren gekauft hätte, würde man die auch immer mal renovieren. Und man muss irgendwann auch mal was Neues probieren. Und manchmal geht es halt auch in die Hose. Also kann auch sein, dass Leute unser Album hören und sagen, oh Gott, back to the roots bitte. Aber dann ist auch okay, dann hat man wenigstens den Schritt mal gewagt.
Und wir hatten zum Beispiel auch schon mal einmal die Live-Erfahrung mit dem Bartok zum Beispiel gehabt, letztes Jahr in Bonn beim Beethovenfest. Und da haben wir auch mit diesem Bernhard Schimpelsberger zusammen eben den Bartok gespielt. Und er hat vorher etwas Solo gespielt und hat auch ein bisschen diese indische Konakol-Klassik erklärt. Und dann haben wir noch unser Ravel-Quartett alleine gespielt und danach waren wir zu fünft mit ihm, mit dem Bartok. Und das Publikum ist total begeistert gewesen. Sie waren total aus dem Häuschen, weil das einfach so eine tolle Kombo ist. Und vor allem, wenn man diese beiden Klangwelten erstmal separat voneinander hört und dann zusammenbringt. Und Bernhard hat wirklich eine super Schlagzeugstimme dazu eben sich überlegt, dann funktioniert das wunderbar. Und Bartoks Musik ist ja sehr rhythmisch und perkussiv und diese Percussive Dimensions, die sind eigentlich, finden wir eigentlich nur logisch. Also es gibt auch wirklich viele Musik von Bartok, die mit Schlagwerk eh schon geschrieben wurde. Also auch so für, es gibt ja dieses Streichorchester, Celesta Schlagwerk. Und es gibt sehr viel Musik, wo Bartok dem Schlagwerk eine sehr, sehr prominente Rolle gibt. Und ich denke, ihm hätte das gefallen. Also.
Ja, es macht die Musik vielleicht auch so erfahrbar, wie wir sie spüren beim Spielen. Also wenn wir Dvořák spielen, merken wir, weil wir natürlich auch selber Musik machen und dann eher so im, zum Beispiel auch im funkieren Bereich, wir merken, was Dvořák für die Zeit eigentlich schon an Coolness mitgebracht hat. Ich meine, selbst Mozart und Haydn, ich bin jetzt nicht ein riesen Mozart-Fan, das ist jetzt auch schon bekannt, aber Haydn zum Beispiel haben manchmal so Grooves, sage ich mal, die total poppig sind. Ich meine, das war natürlich damals der Pop. So, und jetzt muss man das aber Leuten anders präsentieren, weil heutzutage hört man dann tausend andere Bands bei Spotify und das wird dann vielleicht noch aus Versehen, kommt in der Playlist dann Mozart. Der fällt natürlich dann irgendwo ab für Leute, die das nicht gewohnt sind. Und gerade beim Bartok zum Beispiel, das ist so perkussiv und er hat so coole rhythmische Fragmente. Das ist eigentlich nur logisch, dass man die so ein bisschen extrahiert oder so ein bisschen prominenter in den Raum stellt, damit Leute spüren, wie wir das empfinden. Ja. Und ich glaube, das wird auf dem Album recht klar, dass sowohl Ravel als auch Dvořák als auch Bartók total moderne Komponisten waren und halt im Prinzip auch nur sind. Man muss nur halt das Gespür dafür ein bisschen ja, prominenter irgendwie den Leuten unter die Nase halten.
Wohin es geht, habt ihr skizziert jetzt? Das Warum würde ich gerne als Abschluss noch wissen. Die Zukunft in klassischer Musik erforsche ich. Und da wüsste ich gerne, warum liegt eure Zukunft auf jeden Fall in Musik, in Klassik, die weit hinterm Tellerrand weitergeht, wo ihr hingehen wollt. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Aber warum ist das euch so ein brennendes Bedürfnis?
Es wird sehr oft gefragt, also man wird sehr oft konfrontiert mit der Frage, wie kriegen wir die jüngere Generation dazu, dass sie wieder die Klassik hört, und Konzertveranstalter, Veranstalterinnen beschweren sich, dass die Säle nicht ausverkauft sind oder dass irgendwie die Abonnenten wegsterben. Also
unterbreche dich hier einfach frech, weil diese Frage habe ich auch schon oft gestellt, mir gestellt, anderen Leuten gestellt. Ja. Ich finde aber, diese Frage ist eigentlich falsch. Warum sollt ihr jetzt verantwortlich gemacht werden, dass ein Saal nicht voll ist? Da können andere drüber nachdenken. Ich will euer Individuelles. Warum ist eure Zukunft in klassischer Musik? Weil ich glaube, wenn ihr strahlt und brennt, dann zieht ihr Leute mit.
Genau, deswegen denke ich, das ist so eine reflexive Sache. Also wir sind nicht verantwortlich dafür, oder wir versuchen jetzt nicht mit Gewalt irgendwie jetzt noch 3 Coldplay-Songs und noch 2 U2-Songs irgendwie reinzuquetschen, damit irgendwie noch 1-2 junge Leute kommen, sondern ich glaube, das muss immer intrinsisch sein. Wir sind Musiker, wir sind musikalisch aufgewachsen, wir haben auch alle schon irgendwie vor unserem eigentlichen Instrument, also Leo hat wie neben Jonglieren und Diabolo spielen, im Zirkus hat er auch Klarinette noch gespielt. Klarinette. Ein bisschen Geige hast du, glaube ich, auch mal gespielt. Ne? Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, wenn er Geige spielt. Aber wir haben alle sozusagen irgendwie schon viele Instrumente ausprobiert und haben gemerkt, wir haben dieses Bedürfnis, musikalisch uns auszudrücken. Das ist praktisch unsere Art, auch Gefühle zu veranschaulichen. Natürlich sind einfach, es ist alles, was komponiert wurde bis jetzt, egal ob das jetzt AC/DC ist oder ob das Ravel ist oder ob das Mozart oder frühe gregorianische Gesänge, das ist alles miteinander verbunden. Das hat alles den Ursprung in Menschen, die mit Musik irgendwas ausdrücken wollen. Und ich glaube, das ist auch heutzutage noch extrem relevant. Und man merkt ja, dass ein Taylor Swift, also vielleicht nicht US-Wahlen leider beeinflussen konnte, jetzt in der Rückschau, aber immerhin ein extrem popkulturelles Phänomen ist. Und man merkt, Musik ist immer allgegenwärtig. Und deswegen wird auch so viele Millionen leider in Spotify gesteckt, um dann uns mit AI auszutauschen. Aber trotzdem wollen Leute ja scheinbar immer für irgendwelche Momente einen Soundtrack ihres Lebens haben. Und wir haben gemerkt, auch wir sind halt einfach von dieser Musik abhängig. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir Leuten erklären, warum auch diese alten Sachen mit uns zu tun haben. Das sind genauso Pop-Sachen, weil Pop ja auch nur populäre Musik ist. Wir sind halt natürlich klassisch ausgebildet, das muss man an der Stelle natürlich sagen. Und wir haben diese alten Meister und Meisterinnen auch, Gott sei Dank zum Teil, einfach gelernt und die lieben gelernt. Und jetzt ist es im Prinzip an uns, dafür zu sorgen, dass Leute das auch weiterhin schön finden. So wie man auch Kunstschätze nicht einfach nur irgendwie übermalt, sondern sie ausstellt, aber immer in neuem Kontext und sie erklärt. Nur so kann man, glaube ich, die Rezeptoren sozusagen schaffen, bei jungen Leuten, dass sie merken, okay, oh, da steckt eigentlich das Gleiche drin wie in Smoke on the Water oder in der Taylor Swift-Songs. Das sind ja alles Sachen. Ich meine, Peter Fox hat sich an Shostakovich bedient. Es gibt ja viele Pop-Künstler, die sich sogar ganz aktiv an der Klassikszene bedienen, weil es halt einfach die Vorgänger sind. Die sind dadurch nicht schlechter, sondern müssen halt nur ein bisschen erklärt werden, weil es eine Zeit war, in der man anders Musik wahrgenommen hat. Es ist einfach eine langsamere Zeit gewesen.
Wir sind ein bisschen abgeschweift, da sind viele Sachen am Horizont, die Gefahr durch AI ersetzt zu werden, gegen die man sich wehren muss, die Relevanz von alten Meistern, die man wiedererkennen und im heutigen Licht angucken kann. Vielleicht Leo, wenn du da nochmal anknüpfen möchtest, warum liegt für dich absolut deine Aufgabe vielleicht sogar als Musiker und dein Wollen, diese klassische Musik nicht zu verteidigen, aber weiterzudenken. Warum siehst du das als deinen
Also es ist ja natürlich ein großes Erbe, was wir auch haben, und das weiterzutragen mit unserer eigenen Identität zu färben, so dass es irgendwie nicht am Ende was ganz anderes ist, aber so, dass man trotzdem noch versteht, was es ist. Weil ich meine, es gibt dann Sachen wie, das ist jetzt wieder nochmal ein anderes Thema, historische Aufführungspraxis, aber das ist dann wieder was für Nerds, sage ich mal, die, also auch jemand, der nie Klassik gehört hat, würde jetzt nicht wissen, was jetzt die historische Aufführungspraxis genau ausmacht. Aber genau, also ich finde, gerade im Zuge auch der Gefahren durch AI, es ist umso wichtiger, und ich sehe das aber auch eher, ich bin da noch nicht abschließender Meinung, aber positiv, dass wir als Musiker da weiterhin eigentlich dem Publikum, glaube ich, mehr die Gelegenheit geben, zu erfahren, was unmittelbar, nahbar mit dem Musiker sich in Verbindung zu setzen bedeutet, als wenn man bei Spotify sich mit AI-Musik zukleistern lässt. Weil, also ich meine, das ganze Hörgewohnheiten haben sich eben geändert, und das ist eine große Herausforderung für alle, also vor allem natürlich für die kreativ schaffenden Menschen. Aber ich glaube, dass letztendlich mehr Menschen auch ins Konzert wieder gehen wollen, weil sie eben diese Live-Erfahrung brauchen. Und deswegen sehe ich das eher positiv, dass ich, und ich habe richtig Lust darauf, so viele Konzerte wie möglich zu spielen und so vielen Menschen wie möglich dadurch eine nahbare emotionale Erfahrung zu bieten. Das ist wichtig. Also ich denke, wir sind sehr authentisch mit dem, was wir machen, weil wir wirklich Bock drauf haben, was wir machen. Und wir lassen uns da also irgendwie auch nicht von irgendwelchen Veranstaltern oder Managern irgendwie reinreden. Also natürlich braucht man manchmal so ein bisschen Guidance. Aber ja, aber ich denke, das macht uns halt eben auch aus. Und deswegen kommen wir wahrscheinlich auch relativ authentisch bei den meisten rüber. Das ist eben dieses Erbe, was wir weitertragen, aber mit unserer eigenen Identität in die Zukunft bringen.
Genau, ungebremst in die Zukunft, würde ich als Abschluss sagen.
Passt zu dem Glatteis, was wir auf dem wir hier gerade stehen. Ja.
Genau. Dankeschön, Leonard Disselhorst und
Daniel Stoll,
AK Sander Stewart. Dankeschön fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Spaß gemacht.
So, ein Selfie so, machen?
Ja.
Ja, klar.
Next Concert. Die Zukunft in klassischer Musik.